Also 3. Mose 12, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel, wenn eine Frau empfängt und ein männliches Kind gebiert, so wird sie 7 Tage unrein sein, wie in den Tagen der Unreinheit ihres Unwohlseins, das heißt ihrer Tage, wird sie unrein sein. Vers 3, und am 8. Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Beschneidung, dieses äußere Zeichen für die Zugehörigkeit zu Gottes Volk, für diesen Bund mit Gott. Im 1. Mose im Kapitel 17 beginnt Gott zu Abraham zu sprechen und er sagt zu ihm, dies ist der Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein, zwischen mir und euch. Im Alter von 8 Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden. Israeliten waren markierte Menschen. Anders als die anderen heidnischen Völker um sie herum. Diese Beschneidung hat ausgedrückt, ich gehöre zu Gott. Ich stehe in dieser Bundesbeziehung mit dem lebendigen Gott Israels. Und jeden Tag haben sie sich daran erinnert, durch dieses Zeichen der Beschneidung. Und auch wir sind abgesonderte Menschen für Gott. Auch wir haben ein Markenzeichen. Und das ist ein neues Herz. Im Kolosser 2, Vers 11. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes. Das heißt, unser Fleisch, unsere sündige Natur ist beschnitten worden. Die muss nimmer über uns herrschen. Wir haben sie sozusagen ausgezogen. Jesus hat die Vorsorge getroffen für unsere Sünden. Und jetzt auch Vorsorge für unser Fleisch. Und jetzt können wir beherrscht, kontrolliert sein vom Heiligen Geist und nicht länger von unserer alten, sündigen Natur. Philipper 3, Vers 3, da heißt es, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Wir leben aus seiner Kraft, im Vertrauen auf sein Werk, nicht aus eigenen Werken. Wir sind gerecht in Jesus. Interessant hier, dass die Beschneidung am 8. Tag stattfinden sollte, am 8. Tag nach der Geburt. Zahl 8 ist die Zahl für den neuen Beginn, für den Neuanfang. Und hier steht dann ein neuer Anfang, ein neuer Start in ihrem Bund mit Gott. Das haben wir, wenn wir zu Jesus kommen, dann haben wir einen Neubeginn. In 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. Ist neu geworden. Alle Sünden sind vergeben und wir haben die Verheißung, dass Gott sogar all diesen Mist, den wir gebaut haben, zum Guten verwenden wird. Von dem Tag an. Und du hast einen neuen Start in deinem Leben, einen neuen Start für ein Leben mit Beziehung mit Gott. Wir müssen nicht in unserer Vergangenheit feststecken, in unseren Fehlern, in unserem Versagen. Wir können vorausgehen in unserem neuen Leben mit Jesus, gestärkt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus hat gesagt, ich vergesse das, was hinter mir liegt und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist und ich jage voran dem Ziel entgegen. Wir sind frei als Christen, wir müssen immer feststecken in der Vergangenheit. Wir können Vergebung haben, unsere Sünden sind bezahlt. Gott will uns heilen. Gott will diese Dinge sogar zum Guten verwenden in unserem Leben. Aber der 8. Tag hier ist auch ganz praktisch. Hat herausgefunden, die ersten 7 Tage ist das Blut zu dünn. Diese Blutgerinnungsfaktoren, wie immer das genau funktioniert, ich kenne mich nicht so gut aus. Aber das entwickelt sich erst am 8. Tag. Wenn sie das Kind vorher beschnitten hätten, dann wäre es verblutet. Wissenschaftler haben auch herausgefunden, dass am 8. Tag, wo dieser Blutgerinnungsprozess beginnt, dass an diesem 8. Tag das Blut am dicksten ist. Und dass es dann ab dem 9. Tag wieder ein bisschen dünner wird. Also der 8. Tag ist der perfekte Tag, ein Kind zu beschneiden. Perfekter Zeitpunkt. Woher haben die Israeliten das gewusst? Die Israeliten haben das nicht gewusst. Diese Hintergründe, aber Gott hat es gewusst und Gott hat es seinem Volk gesagt. Diese Dinge zeigen mir, dass es Gottes Buch ist. Es hat damals kein Mensch erfunden, diese Dinge. Lies mal weiter im Vers 4. Und sie, die Mutter, soll 33 Tage im Blut der Reinigung daheim bleiben. Nichts Heiliges soll sie anrühren und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind. Und wenn sie ein weibliches Kind gebiert, so wird sie 2 Wochen unrein sein, wie bei ihrer Unreinheit. Und 66 Tage soll sie wegen des Blutes der Reinigung daheim bleiben. Und wenn die Tage ihrer Reinigung für einen Sohn oder eine Tochter erfüllt sind, soll sie ein einjähriges Lamm zum Brandopfer bringen und eine junge Taube oder eine Turteltaube zum Sündopfer, zum Priester an den Eingang des Zeltes der Begegnung. Und er soll es vor dem Herrn darbringen und Sühnung für sie erwirken, und sie wird rein sein vom Fluss des Blutes. Das ist das Gesetz der Gebärenden bei einem männlichen und bei einem weiblichen Kind. Und wenn ihre Hand das zu einem Schaf ausreichende nicht findet, soll sie 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben nehmen, eine zum Brandopfer und eine zum Sündopfer. Und der Priester soll Sühnung für sie erwirken und sie wird rein sein. Daraus wissen wir eigentlich auch, dass die Eltern von Jesus arm waren. Als sie Jesus dargebracht haben, als die Maria diese Tage ihrer Reinigung vollendet hatte und dieses Sündopfer dargebracht hat, hat sie kein Lamm dargebracht, wie die Wohlhabenderin, sondern das Opfer der armen Leute, eine Taube. Die Mutter eines Kindes war hier also insgesamt 40 Tage kultisch unrein, durfte nicht in den Tempel kommen, musste zu Hause bleiben. 40 Tage, wenn es ein Junge war, bei einem Mädchen musste sie 80 Tage daheim bleiben insgesamt. Was soll das Ganze? Es hatte erstens praktische Gründe, ganz offensichtlich hygienische Gründe, ähnlich wie die Dinge, die wir letzte Woche besprochen haben. Aber es war auch ein Segen. Es war so eine Art Karenzzeit zu Hause. Eine Zeit der Ruhe, eine Zeit der Erholung, wo sie diese ungeteilte Aufmerksamkeit dem Kind widmen konnte, keine anderen Verpflichtungen hatte. Die Mädchen waren in der Regel kleiner, als sie geboren wurden. Deswegen gibt Gott hier auch mehr Zeit, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich denke, das ist eine schöne Sache. Wir denken uns am ersten Blick so, oh, aber eigentlich eine schöne Sache in dieser Kultur, wo eigentlich die Männer, die Jungen als Erben mehr gegolten haben, sagt Gott, widmet dem Mädchen doppelt so viel Aufmerksamkeit. Schöne Sache. Außerdem, die Jungen wurden beschnitten. Sozusagen, es wurde aufgeteilt, 50-50, zwischen der Mutter und zwischen dem Jungen, mit dieser Unreinheit umzugehen. Mädchen waren offensichtlich nicht beschnitten, das musste die Mutter alleine tragen. Deswegen doppelt so lang. Ist noch immer die Frage, was soll das Ganze? Warum hat es überhaupt unrein gemacht, ein Kind zu gebären? Warum mussten die ein Sündopfer darbringen zur Sühnung? Ist Gott gegen Kinder? Nein, ganz im Gegenteil, Gott liebt Kinder. Das heißt, Gott segnete Mann und Frau und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert die Erde. Psalm 127, Vers 3 sagt uns, siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht. Kinder sind ein Geschenk von Gott, lehrt uns die Bibel. Kinder sind ein Segen von Gott. Familien, die viele Kinder haben, sind gesegnet, sagt uns die Bibel. Nächste Psalm, Psalm 128, auch der Vers 3, könnt ihr nachlesen. Also Gott ist für Kinder. Gott liebt Kinder. Und wir Christen, wir sollten die kinderfreundlichsten Menschen überhaupt sein. Und gerade in dieser Zeit, wo gerade in Deutschland so diese kinderfeindliche Einstellung ist. Hast du erst mehr als 2 Kinder, wirst schon schräg angesehen. Wir sollen auch für die ungeborenen Kinder einstehen. Gott ist für die ungeborenen Kinder. Gott liebt sie. Gott ist gegen Abtreibung. Er ist gegen Mord. Gott liebt alle Menschen, aber ganz besonders die Kinder. Jesus hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. solchen wie ihnen gehört das Himmelreich. Sie sind im Alten Testament, dass Gott besonders diese schwachen Leute, die sich selbst nicht verteidigen konnten, am Herzen lag. Die Armen und die Witwen und die Kinder. Aber worum geht es hier? Was soll das Ganze mit der Reinigung und Sündopfer, wenn ein Kind geboren wird? Ich glaube, Gott lehrt uns hier diese wichtige biblische Lehre der Erbsünde. Dass wir von Natur aus Sünder sind. Wir werden geboren mit einer Sündennatur. Es ist wichtig, das zu verstehen. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen oder weil wir gesündigt haben. Das macht uns zu keinen Sünder. Sondern umgekehrt, wir sündigen, weil wir Sünder sind. Weil wir von Natur aus korrupt sind und gefallen sind seit dem Sündenfall und Sünder sind. Das ist natürlich in uns. Das heißt, jeder Mensch, ich und du wirst unabwendbar sündigen. Wegen dieser Sündennatur in dir, weil du ein Sünder bist. Psalm 51, Vers 7 heißt es, in Schuld bin ich geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Also schon vor der Geburt, das haben wir geerbt, seit dem Sündenfall. Eine sündige Natur, die rebelliert gegen Gott und gegen das, was er sagt. Und darum geht es hier, bei diesem Reinigungsopfer. Gott wollte sie daran erinnern. Dieses Kind, was so wunderbar ist, was so süß ist, was so wertvoll ist, dieses Baby ist ein Sünder. Und die Mutter hat einen neuen Sünder in die Welt gebracht. Und als Gebärerin sozusagen wird sie symbolisch dafür verantwortlich gemacht. Der Mann war genauso dafür verantwortlich, Gott weiß es schon. Aber die Frau hat das Kind in die Welt gesetzt. Es geht darum, die Männer und die Frauen daran erinnern, dass wir Sünder sind. Vielleicht ist das auch der Grund oder ein Schlüssel, warum das Mädchen für das Mädchen doppelt so lange Zeit der Reinigung notwendig war. Vielleicht, weil auch sie eines Tages wieder neue Sünder in die Welt setzen wird. Mensch ist ein Sünder von Natur aus. Das ist nicht gerade populär in unserer Welt, die so geprägt ist von diesem humanistischen Menschenbild. Ah, der Mensch ist kein Sünder. Der Mensch ist von Natur aus gut und nur die Gesellschaft, nur wie wir ihn erziehen, das macht ihn böse. Aber von Natur aus ist er gut. Das ist eine wichtige Lehre, diese Lehre von der Gefallenheit des Menschen. Und das macht den Unterschied, wie wir die Menschen sehen. Unser Menschenbild, das beeinflusst unser Verhalten und unsere Sicht von den Dingen, genauso wie das Bild, was wir von Gott haben, unser Gottesbild. Das ist eine wichtige Sache. Unsere Familien, unsere Gesellschaft, die Individuen in unserem Land sind, das ist ein Chaos und die Leute sind kaputt wegen einem falschen Menschenbild. Und weil sie die Menschen falsch behandeln. Und wenn es Probleme gibt, falsch ansetzen. Weil sie das nicht verstehen, dass wir von Natur aus Sünder sind und nicht gut. Ich habe 4 Punkte. Wenn ich verstehe, dass wir von Natur aus Sünder sind, diese Lehre von der Gefallenheit des Menschen, dann werde ich erstens eine andere Sicht von mir selbst haben. Es wird die Sicht von mir selbst beeinflussen. Die Menschen in der Welt sagen, die sind stolz. Die sagen, ich bin der Größte. Ich bin der Beste. Ich will Gott spielen. Ach, es gibt keine Sünde. Es hat nur die Kirche erfunden, um Leute zu unterdrücken, Schuldgefühle hervorzurufen. Dieses Gewissen, diese Schuldgefühle, die ich manchmal habe, das ist nur von den Menschen gemacht. Das kommt aus der Gesellschaft oder habe ich gelernt, ich bin okay, du bist okay. Ich brauche keinen Erlöser. Ich bin Gott letztendlich. Ich mache meine eigenen Maßstäbe. Paulus sagt uns in Römer 7, er sagt, ich weiß, dass in mir, was ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Und im 1. Timotheus sagt er sogar, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten. Und dann sagt er, von welchem ich der Erste bin oder der größte Sünder. Ganz andere Einstellung hier. Paulus war sich bewusst, bin ein Sünder, ich bin schuldig vor Gott, ich brauche einen Retter, ich bin verloren allein, ich brauche Jesus. Wenn mir das bewusst ist, dann werde ich zu ihm laufen. Dann ist der erste Schritt zur Lösung all meiner Probleme. Ich brauche einen Erlöser, ich brauche Jesus. Nur er kann mich retten und nur er kann mein Leben heilen. Nur in Beziehung mit ihm kann ich Sinn finden in meinem Leben. Das ist, wozu Gott mich geschaffen hat. Und dieses falsche Menschenbild, der Mensch ist gut, dieser Stolz, hält Menschen davon ab, zu Jesus zu laufen. Und sie glauben, ich brauche keinen Retter. Und hält sie davon ab, gerettet zu werden und den Sinn ihres Lebens zu finden. Und wir schauen uns um und die Menschen sind kaputt. Wir sehen den Effekt von Sünde und die Leute sehen das auch, aber sie können es sich nicht erklären. Die Menschen sind niedergedrückt, belastet durch ihre Schuld, durch schlechtes Gewissen. Aber sie können es nicht verstehen. Sie sagen, ah, das kann nicht an mir liegen. Es muss von außerhalb kommen. Vielleicht bin ich krank, so wie eine Art Virus. Ich bin psychisch krank. Und die Gesellschaft, die Eltern, die anderen sind schuld. Und wirklich, in der Welt, es gibt die verrücktesten psychologischen Theorien und die verrücktesten Praktiken und die Leute, die Probleme haben, werden mit Drogen vollgepumpt und stillgestellt irgendwie. Aber es wird ihnen nicht wirklich geholfen. Die Welt hat keine Lösung anzubieten. Für diese Verletzungen, die da sind und für diese Schuld, die da ist. Und die Bibel sagt uns, unsere meisten psychischen und zwischenmenschlichen Probleme sind schlicht und einfach die Folge von Sünde. Von meiner Sünde, von der Sünde der anderen gegen mich, wo ich dann wieder falsch reagiert habe darauf. Und das ist das, was die Menschen brauchen, ist Vergebung. Das, was die Menschen brauchen, ist Beziehung mit Gott. Er ist unser Seelendoktor. Er ist derjenige, der uns heil machen kann von diesen Verletzungen der Vergangenheit und von da, wo ich Mist gebaut habe und wo ich falsch gelebt habe. Und das müssen wir lernen. In ihm können wir heil werden. Wir müssen selbst auch vergeben lernen und lieben lernen und richtig leben und denken lernen. Und auch lernen, richtig auf das Unrecht zu reagieren, was andere Menschen mir angetan haben und mir immer wieder antun werden, solange ich auf dieser Welt lebe. Und wenn ich weiß, dass ich ein Sünder bin, dann werde ich auch nicht schockiert sein, wenn ich fall. Ich werde nicht stolz sein und sagen, ach, mir könnte das nie passieren. Schau, was er gemacht hat. Könnte mir nie passieren. Wirklich. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 12. Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Demütig bleiben. Wird mich demütig halten. Wenn ich demütig bin, das wird mich wieder nahe bei Gott halten. Und ich weiß, ich brauche seine Kraft. Und wenn ich mal falle, dann muss ich nicht total zerstört sein. Oh, mein ganzes, ich bin so gut, jetzt mein ganzes Leben ist zusammengefallen. Diese ganze Illusion von mir selbst. Nee, sondern ich muss nicht zerstört sein, ich kann zurückrennen zu Gott. Ich kann sagen, Gott, ich bekenne das. Ich weiß, ich bin ein Sünder und das ist Sünde, das muss raus aus meinem Leben. Gott, vergib mir und hilf mir. Ich brauche dich. Und dann kann ich vorangehen. Es muss mich nicht total zerstören. Ich muss auch keine Masken mehr tragen, weil ich bin Mr. Perfekt. Ihr leider nicht, aber ich doch. Ich muss nicht mehr so tun, als wäre ich perfekt. Was anderes, was es bewirken wird bei mir persönlich, wenn ich das wirklich verstehe, dass ich in Sünde geboren bin, dass ich von Natur aus ein Sünder bin, dass ich schuldig bin vor Gott. Es wird mich begeistert machen für die Gnade Gottes, für das, was Jesus für mich getan hat. Wenn ich weiß, dass ich gefallen bin, dass ich ein unwürdiger Sünder bin und ich sehe, Gott liebt mich trotzdem. Und er liebt mich leidenschaftlich. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Er hat mich geliebt, als ich auf meinem tiefsten Punkt war. Und er ist für mich gestorben, hat diese ganze Schuld, meine ganze Lebensschuld ans Kreuz getragen, hat bezahlt dafür. Und hat er gesagt, es ist vollbracht. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg zu Gott ist frei. Ich bin frei von meiner Schuld, ich habe Vergebung. Ich kann in Beziehung mit Gott leben und mit Freimut, mit Zuversicht zu ihm kommen. Und wenn ich das wirklich verstehe, Gottes Gnade und Gottes Liebe für mich, das wird mir eine ganz neue Identität und ganz neue Sicherheit geben in meinem Leben. Ich kann nicht selbst sein. Ich kann sagen, ja, es stimmt, ich bin ein Sünder. Aber ich bin gerettet durch Gnade. Und mein Gott liebt mich und ich kann ruhen in seiner Liebe. Ich muss nicht mehr länger verzweifelt sein, weil ich Mr. Cool spielen muss. Und Mann, ich bin doch gut und ich verstehe das gar nicht. Und ach. Ich kann einfach sagen, Gott, du hast recht. Ich bin ein stinkender, elender Sünder. Und ich brauche dich. Danke für deine Gnade. Und Vater, hilf mir, richtig zu leben. Es wird auch meine Sicht von den anderen verändern. Das ist der zweite Punkt. Wenn ich verstehe, dass wir Sünder sind von Natur aus, dass wir gefallene Menschen sind, dann werde ich diese Perfektion auch nicht mehr von anderen Menschen erwarten. Diese übertriebenen Erwartungen an andere Stellen. Ich werde nicht mehr so, zumindest nicht ganz so verletzt sein und ganz so enttäuscht sein, wenn andere Menschen mich verletzen und sündigen. Und mir Unrecht antun. Weil ich weiß, sie sind genauso ein Sünder, wie ich es bin. Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und kommen zu kurz, erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle. Ich und die anderen genauso viel wie ich. Und wenn ich das verstehe und ich verstehe, okay, der andere ist ein Sünder, aber Gott hat mir so viel Gnade gezeigt und mir so viel vergeben und es wird mein Herz weicher machen. Und ich werde mit den anderen barmherziger sein können, nicht mehr so hart. Oft sind wir mit den anderen noch härter als mit uns selbst. Gerade in den Bereichen, wo wir kämpfen. Oh, und dann macht der andere dasselbe, womit ich am meisten ringe. Ist sonst der größte Dorn im Auge. Und wir sind sehr hart mit den anderen. Wenn ich begreife, wie viel Gott mir vergeben hat, wie sehr er mich liebt, dann bin ich auch frei, andere zu lieben. Macht mich ein bisschen mehr barmherziger. Ich kann vergeben. Mir ist bewusst, Gott liebt diese Person, die neben mir sitzt, genauso viel wie mich. Und er hat auch ihr vergeben, er ist auch für all ihre Sünden gestorben. Und das ist was Wunderbares, deswegen muss ich diese Sünden der anderen Person nicht mehr ewig entgegenhalten. Wow, du hast meine Erwartung von Perfektion einmal nicht erfüllt. Jetzt bist du abgeschrieben. Wie viele Menschen sind verbittert und halten diese Dinge jahrelang in ihrem Herzen fest. Wenn ich das verstehe, was Gottes Wort mir sagt, kann ich vergeben, kann ich loslassen. Ein bisschen relaxter sein und sagen, okay, ist genauso wie ich. Nicht perfekt. Und ich muss nicht bitter sein, ich muss nicht kritisch sein, ich muss nicht zynisch sein. Oh, wie kommt er nur? Dieser stinkende, elende Sünder, ja, genauso wie du. Genauso wie du. Wir sind alle Sünder, die gerettet sind aus Gnade. Und ich muss mich nicht mehr so sehr aufregen über diese Dinge und kann mich lieber darauf konzentrieren, die anderen so zu sehen, wie Gott sie gemacht hat. Sie sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Und ja, es ist ein bisschen verzerrtes Bild durch den Sündenfall. Wir haben es ein bisschen zerstört. Aber wir können noch das Potenzial im anderen sehen. Wir können sehen, wir sind alle auf dem Weg zur Heiligung. Alle auf diesem Weg, wo Gott uns erlöst und heil macht und immer mehr ihm ähnlich macht. Und das macht uns demütig im Umgang mit anderen. Genauso wie beim ersten Punkt im Umgang mit Gott. Demütig vor Gott und demütig vor den anderen. Und wenn wir das kapiert haben, dann haben wir schon viel begriffen über unser Leben. Dritter Punkt, wenn wir die Gefallenheit des Menschen verstehen, es wird sich auch auf die Art und Weise auswirken, wie wir unsere Kinder erziehen. Weil ich weiß, hey, sie sind so lieb und wir haben sie so lieb und so süß sie auch sind, aber es sind keine Engel. Es sind gefallene Sünder. Ich glaube, die einzigen, die behaupten, dass Kinder von Natur aus gut sind, sind eigentlich die, die selbst noch keine Kinder haben. Weil alle Eltern wissen das. Wir müssen die Kinder nicht erziehen, selbstsüchtig zu sein. Das kommt ganz natürlich. Komm, Susi, schenk deine Süßigkeiten nicht alle her. Iss auch mal eines für dich selbst. Behalt mal ein paar, muss man nicht sagen. Eines der ersten Worte, das Kinder lernen, ist das Wort mein. Stimmt's? Oder ich. Meine Eltern haben mir erzählt, ich habe immer gesagt, Dünter auch. Irgendwer anderer was bekommen hat oder irgendwer anderer was gemacht hat, Dünter auch. Hey, Eltern, ich. Das Leben ist hart als Erstgeborener. Die kleineren Geschwister und... Leute, beachtet mal mich, ich auch. Wissen von klein auf, von Natur aus sind die Kinder selbstsüchtig und wollen im Mittelpunkt stehen und ihren Willen durchsetzen. Wir müssen Kinder erziehen, das Richtige zu tun, nicht das Falsche zu tun. Wir müssen die Kinder nicht lehren, die Beherrschung zu verlieren. Oder zu lügen oder selbstsüchtig zu sein. Das kommt ziemlich natürlich. Sondern wir müssen sie lehren, das nicht zu tun, sondern das Gute zu tun, das Richtige zu tun. Das heißt für uns auch, wir können die Kinder nicht sich selbst überlassen, sondern wir müssen auch etwas tun. In den 70er, 80er Jahren war das so modern, diese anti-autoritäre Erziehung. Ich meine, körperliche Züchtigung war sowieso tabu, aber es ist noch weitergegangen bis in die Schulen. Die Schulen, wo die Kinder sich aussuchen dürften, was sie lernen wollen und ob sie überhaupt lernen wollen. Und die Kinder sind im Grunde genommen gut und das Einzige, was sie aggressiv macht, ist dieser Zwang und dass wir sie einengen wollen. Also die Kinder sollen doch selbst für sich entscheiden, ganz frei sein und entscheiden, was sie tun wollen. Sind nicht viele in die Schule gegangen damals. Zumindest haben sie nicht viel dort gelernt. Aber die Kinder können die Freiheit haben. Die können sollen sich mal entscheiden können, welche Religion sie annehmen wollen und was richtig und was falsch ist. Und wir wollen eigentlich keinen Einfluss darauf nehmen. Ist Schwachsinn. Ist bequem, ja, aber zerstörerisch. Die Bibel sagt, wenn wir Kinder sich selbst überlassen, dann züchten wir kaputte Menschen, die mit dem Leben nicht fertig machen. Wir züchten Verbrecher. Das ist genau das, was die Erfahrung belegt hat von diesen Experimenten. Diese Projekte sind gescheitert. Gott sagt uns in den Sprüchen im Kapitel 29, im Vers 15, Rute und Ermahnung geben Weisheit. Aber ein sich selbst überlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Das heißt, sie wird sich mal schämen müssen für ihn, wenn er groß geworden ist, für das, was er tut. Wenn sie ihn nicht zurechtweist und ihn nicht züchtigt und ihn unterweist. Oder Sprüche 22, Vers 15. Da ist es, haftet Narrheit am Herzen des Knaben. Und tut sie das? Wir können alle Amen sagen. Haftet Narrheit am Herzen des Knaben, und da können auch die Mädels dazu. Die Rute der Zucht, entfernt sie davon. Also wieder Züchtigung. Sprüche 13, Vers 24. Ups. Wer die Rute schont, hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, züchtet ihn bei Zeiten. Und wir wissen das. Sogar die Psychologen sind draufgekommen. Irgendwie ein paar Jahrhunderte später. Aber sie sind draufgekommen, dass Kinder Grenzen brauchen. Und dass Kinder Grenzen wollen. Epheser 6, Vers 4 sagt, den Eltern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das heißt, wir müssen den Kindern diszipliniertes, biblische Prinzipien, beherrschtes Leben antrainieren. Das kommt nicht von selbst. Von selbst wächst Unkraut, aber keine schöne Blume. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass Erziehung die Verantwortung und die Aufgabe der Eltern ist. Nicht vom Staat und nicht von der Schule oder vom Kindergarten. Sogar sehr wahrscheinlich, dass die Kinder dort das falsche Menschenbild mitbekommen und dass ihnen dort nicht biblische Werte vermittelt werden. Sondern ganz im Gegenteil. Also, ihr Eltern, ihr könnt euch nicht drücken vor der Erziehung. Gott sagt, das ist eure Verantwortung, gerade den Vätern. Sieht es so oft, ja, die Väter sagen, ja, ich arbeite und ich bringe das Geld nach Hause und die Kindererziehung ist Muttersache. Ja, die Bibel sagt, nein. Du bist das Haupt der Familie und du bist in erster Linie verantwortlich, mit deiner Frau gemeinsam deine Kinder in der Furcht des Herrn zu erziehen. Ja, aber Züchtigung, schlagend. Gott sagt, ja, es ist biblisch, nicht verprügeln, nicht verletzen, aber hey, den Klaps an den richtigen Ort, wo er hingehört, ist okay, ist nicht Kindesmisshandlung. Gott sagt es, züchtigt eure Kinder. Wer die Rute schont, hasst seinen Sohn. Wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Ich denke, besonders bei kleinen Kindern ist das eine barmherzige und sehr gute Lösung. Wahrscheinlich oft die einzige, die sie verstehen können oder die funktionieren. Es ist barmherzig, es ist eine schnelle Sache, kannst du gleich nach dem Vergehen anwenden. Ja, wenn es später ist, bringt es eh nichts mehr, vor allem bei kleinen Kindern. Sollte nie im Zorn passieren, sondern immer, vielleicht muss man es selbst erstmal auskühlen. Und in Liebe. Kindern erklären, warum. Hey, mein Sohn, meine Tochter, ich liebe dich. Aber schau, das ist was gut für dich ist, was Gott dir sagt. Wenn du dich weiter so verheilst, dann tust du dir selber weh. Und ich kann das nicht durchgehen lassen. Und deswegen muss ich dir irgendwas geben, dass du es merkst. Ist auch eine Art, die Kinder verstehen. Und das Schöne daran ist, die Schuld ist getilgt, die Strafe ist vorbei. Auch sehr wichtig, diese aufgestauten Emotionen können rausgelassen werden. Das Kind kann sich mal ein bisschen ausweinen. Es passiert beim Hausarrest nicht. Die Kinder stauen diese Frustrationen auf und immer wieder. Das ist eine langwierige Sache. Ja, sie können die Emotionen rauslassen, können weinen. Dann kann man sie umarmen und versöhnen und es ist vorbei. Müssen sich nicht lange schuldig fühlen, müssen diese Lasten nicht lange mit sich rumtragen, weil die Kinder wissen genau, wenn sie missgebaut haben. Und rennen rum mit dem schlechten Gewissen und ja, bitten fast danach, okay, befreie mich von dieser Schuld. Vorteil für die Eltern, müssen nicht so eine lange, hinziehende, kühle Haltung dem Kind gegenüber haben. So, ah, du warst schlimm jetzt. Weiß nicht. Müssen die Kinder nicht lange auf die emotionale Folter spannen. Ist interessant, wenn die Kinder gefragt haben, oder Kinder gefragt werden, was sie lieber haben als Alternative, einen Klaps auf dem Hintern oder Hausarrest oder sonstiges Verbot für einige Tage, dann wählen die Kinder in der Regel den Klaps. Hey, es ist schnell vorbei und man kann positiv weitergehen. Also Gott sagt, wir müssen Kinder erziehen, wir müssen Kinder auch züchtigen. Anti-autoritäre Erziehung funktioniert nicht. Kinder werden nicht zu guten Menschen, wenn man sie sich selbst überlässt. Das passiert nicht. Genau das Gegenteil. Unsere Jugendlichen sind kaputt. Unsere Kultur ist kaputt. Ich weiß nicht, ob ihr es letzte Woche oder was schon vor 2 Wochen gehört habt im Radio von diesem 16-jährigen Jugendlichen, der aus einer Klinik ein, ich glaube, 4-jähriges Mädchen entführt hat, vergewaltigt hat und dann wieder zurückgebracht hat. Irgendwas läuft faul. Irgendwas stimmt da nicht in unserer Gesellschaft. Wann wachen wir auf? 4. Punkt, wie wir den Menschen sehen, das wirkt sich auch auf unser soziales Zusammenleben aus. Das ist für die Soziologen jetzt, für die politisch Interessierten. Aber es ist wichtig, diese politischen Theorien, die sich von einem humanistischen Menschenbild leiten lassen, die davon ausgehen, dass der Mensch im Grunde gut ist. Die haben alle versagt. Wir haben eine 20 Nee, die haben im 20. Jahrhundert eine Blutspur hinterlassen von Mord und Diktatur. Beste Beispiel ist wahrscheinlich der Marx. Marx hat gesagt, der Mensch ist im Grunde genommen gut und wir kommen durch den Sozialismus dann irgendwie zum kommunistischen Himmelreich auf Erden. Und weil der Mensch gut ist, sind die, die an der Macht sind, die Parteibosse, die werden zum Wohl des Volkes wirken. Und die Arbeiter, jeder wird für den anderen arbeiten, jeder so hart wie möglich, weil er eh allen alles gehört. Und naja, das war die Philosophie. Was ist die Realität? Die Realität ist, dass durch seine Philosophie mehr Menschen umgebracht wurden als durch beide Weltkriege zusammengenommen. Unglaublich, wenn man Solzhenitsyn liest, diese Leute eine unglaubliche Blutspur durch dieses 20. Jahrhundert. Mit ein Grund war, ist nicht die einzige Grundlage für seine Philosophie, aber mit ein Grund war dieses falsche Menschenbild. Die Genossen an der Parteispitze waren, Überraschung, die waren nicht gut und selbstlos. Aus sich heraus, zum Wohl des Volkes. Die waren Diktatoren, die waren Banditen, die ihr eigenes Volk ausgeraubt haben. Die Arbeiter, die Bauern, die enteignet worden sind, wenn sie nicht ermordet worden sind, die haben nicht so hart wie möglich gearbeitet zum Wohl von allem, sondern so wenig wie möglich, weil sie eh nichts davon bekommen haben. Es war wurscht, sie haben das Gleiche gekriegt, ob sie viel arbeiten oder nicht, es war egal. Und wirklich, dieser reale Sozialismus hat nur deswegen so lange überlebt, weil der Westen jahrzehntelang Geld reingepumpt hat. Das war, was die am Leben erhalten hat. Sonst wäre die Sowjetunion schon vor 30 Jahren eingegangen. Aber es ist das Resultat von dem Ganzen. Fahrt mal hin nach Rumänien oder in diese Länder. Volkswirtschaft ist kaputt und noch schlimmer, die Menschen sind kaputt. Das kann man wirklich merken, wenn man hinfahrt. Menschen sind kaputt, haben verlernt, kreativ zu sein, verlernt, selbstständig zu denken. In vielen Fällen verlernt zu arbeiten. Ist furchtbar. Falsche Menschenbild. Ist der Grund, warum dieses kapitalistische System oder wahrscheinlich sollte man besser sagen, die freie Marktwirtschaft besser funktioniert als das sozialistische, weil es ein realistisches Bild vom Menschen hat. Sagen, im Grunde ist der Mensch selbstsüchtig und habsüchtig und er will seinen Gewinn maximieren. Das ist so die Grundlage vom Kapitalismus. Und er arbeitet nur hart, wenn er selbst was davon hat. Na, stimmt. Das ist genau das, was die Bibel sagt. Nicht, dass es das perfekte System ist. Die Menschen werden sich selbst in so einem System gegenseitig und selbst zerstören, wenn sie nicht noch ein ethisches Wertesystem haben, was diese sündige Natur des Menschen unter Kontrolle hält. Werden sich genauso zerstören. Und ich meine, wir brauchen nur unsere Gesellschaft anschauen. Geht den Bach runter. Was wir brauchen, ist eine freie Marktwirtschaft. Privateigentum ist biblisch. Gott hat gesagt, du sollst nicht stehlen. Ich denke, das gilt auch für Regierungen. Aber Gott erkennt Privateigentum an. Aber wir brauchen eine freie Marktwirtschaft gepaart mit biblischer Barmherzigkeit. Das ist, was wir brauchen. Menschen, die sich Gott verantwortlich sehen als seine Verwalter für das, was er ihnen anvertraut hat. Und die sich auch verantwortlich fühlen für die Mitmenschen und den Nächsten. Das wäre ein biblisches Wirtschaftssystem, den wir schon darüber reden. Ist auch interessant, wenn man das geschichtlich betrachtet, dass unsere westlichen Demokratien eigentlich auf diese bibelorientierte Weltsicht der Reformationszeit zurückgeht. Die Leute haben damals geglaubt, dass die Menschen gefallen sind. Die haben es damals gelehrt. Und wenn der Mensch gefallen ist, dann korrumpiert Macht. Und das hat man damals gesehen mit den absolutistischen Monarchen. Hat gesehen, absolute Macht korrumpiert eben dann absolut. Und sie haben diese Checks und Balances eingeführt. Also dieses föderale Prinzip, den Bund und die Länder, diese Machtaufteilung, die Gewaltentrennung, das Parlament, das macht die Gesetze, die Regierung führt die Gesetze aus und dann gibt es noch die Gerichte, die schauen, ob die auch befolgt werden. Aber diese Gewaltentrennung, nimmer länger, wie Ludwig der 14. gesagt hat, ich bin das Gesetz, sondern nein, es gibt das, Reformatoren haben gesagt, das Gesetz steht über dem König, und zwar Gottes Gesetz. Und dann aus diesem Denken heraus haben sie diese Gewaltenteilung eingeführt. Das war von Christen, wurde es erfunden, oder zumindest von Menschen, die vom Christentum geprägt waren. Von dieser Lehre, dass der Mensch gefallen ist, ein Sünder ist. Deswegen muss man schauen, dass nicht einer zu viel Macht hat, dass man es ein bisschen trennt. Auch die regelmäßigen Wahlen war so eine Idee, dass man das irgendwie ein bisschen beschränken kann. Wenn einer ausflippt, dann kommt man wenigstens abwählen. Aber wie gesagt, auch diese relative Freiheit kann nur funktionieren, wenn es einen Konsens gibt, was richtig und was falsch ist, wenn die Menschen Gott als die letzte Autorität über sich anerkennen. Sonst funktioniert auch das nicht. Und wir können das beobachten. Unsere Gesellschaft drückt immer mehr von Gott ab und geht auch immer mehr den Bach runter. Kümmert sich immer weniger um das, was Gott sagt. Und deswegen ist die Lösung auch nicht in erster Linie politischer Natur, sondern eine geistliche. Was wir brauchen, ist eine neue Erweckung und eine neue Reformation von Menschenherzen, dass Menschen gerettet werden und zu Jesus kommen. Menschen brauchen Jesus. Wichtige Lehre. Lehre von der Gefallenheit des Menschen. Mensch ist nicht von Grund auf gut, sondern wir haben eine sündige Natur. Neigen von Natur aus eher zum Gegenteil. Nicht das zu tun, was Gott gefällt. Aber das Wunderbare ist, wenn wir Jesus folgen und seinem Wort folgen, dann werden wir nicht nur persönlich erlöst und persönlich geheilt, sondern auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und letztendlich auch unsere Gesellschaft. Gott, wenn wir Gottes Wort folgen, dann funktioniert Zusammenleben wirklich. Egal, ob es am kleinen Bereich ist, in der Familie, in der Gemeinde oder im Staatenbereich, im größeren Bereich. Gottes Wort funktioniert, Gottes Prinzipien funktionieren. Und wenn wir missgebaut haben, können wir uns daran erinnern, am Ende hier vom Kapitel 12 ist ein Opfer. Wenn wir missgebaut haben, es gibt ein Opfer. Jesus hat für uns bezahlt. Jesus hat unsere Schuld getragen. Und wir können immer wieder zu ihm zurücklaufen und diesen Neubeginn haben und neu anfangen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass diese Dinge wirklich sehr praktisch sind. Nicht nur theoretisch, sondern praktische Auswirkungen hat in die Schulen hinein, in die Familien, bis in die Gesellschaft und Wirtschaft. Und ich danke dir, dass dein Wort wahr ist und deswegen funktioniert. Und Vater, dass wir erlöste Menschen sein dürfen, die wir hier sind. Dass wir Menschen sein dürfen, die in Beziehung mit dir leben und die von dir lernen können. Wir danken dir dafür. Amen.